Wir haben euch gerade alle kennengelernt. Jetzt sind wir ein bisschen gespannt darauf, was ihr zu unserem Thema zu sagen habt. Thema ist, wie gesagt, Top Secret. Dass wir eben heutzutage oftmals mit unserem Glauben doch sehr, sehr secret umgehen, also das sehr im Geheimen tun. Und ja, heutzutage treten Christen oftmals durch große Kirchengebäude in Erscheinung, die oftmals leer sind, oder kirchliche Strukturen, aber oftmals nicht durch Menschen, die rausgehen und predigen. Und deswegen habe ich einfach eine erste Frage, und ich glaube, ich möchte sie an Carsten richten. Und zwar, brauchen wir heutzutage überhaupt noch Kirche? Brauchen wir Gottesdienste? Brauchen wir diesen Update überhaupt? Denn Jesus hatte das damals ja auch nicht.
Ich sage mal so, ja und nein. Also erstmal nein. Wir brauchen Menschen, die an Jesus glauben, die unterwegs sind. So war Jesus auch unterwegs mit den Menschen und hat sie einfach mit hineingenommen in das, was ihn bewegt hat. Aber er war mit seinen Jüngern auch unterwegs, hat Gemeinschaft mit ihnen gehabt und hat sie um sich herum gesammelt, war mit ihnen zusammen, hat eine Auszeit gehabt. Und ich glaube, Kirche, Update und Ähnliches ist eine Auszeit, wo man sich zusammen trifft, zusammen reden kann, Gemeinschaft hat, und das braucht man. Und wenn es manchmal regnet, ist es gut, wenn man ein Gebäude hat.
Okay. Ich stimme dir total zu, Carsten. Ich glaube, die Frage geht so ein bisschen von der falschen Richtung. Ich glaube, wenn junge Leute oder wenn Menschen einfach an Jesus glauben, dann suchen sie andere Menschen, die auch an Jesus glauben. Dann treffen die sich und dann fragen die sich, wo können wir das machen? Und dann bilden die eine Organisation. Das heißt, so ist auch das Christentum entstanden oder der christliche Glaube, beziehungsweise diese Gemeinschaft von Christen. Menschen sind zusammengekommen, leben für Jesus und bilden Institutionen. Und das Ganze geht schon ziemlich lange und irgendwann sind Kirchen entstanden, Gebäude entstanden und so weiter. Und jetzt ist die Frage, haben wir nur noch das oder ist das alte Leben, womit das angefangen hat, noch präsent?
Also die Frage war ja tatsächlich, brauchen wir heute Kirche? Jesus hat das Reich Gottes verkündet, aber was gekommen ist, ist die Kirche. Also sehr kritisch dem gegenüber, was die Institution ausmacht. Es ist schon eine Frage, ob das, was wir an Gebäuden haben, Gefäße sind, die tatsächlich das fassen, was Reich Gottes ist. Das finde ich eine berechtigte Frage.
Deswegen habe ich mir auch die Frage aufgeschrieben, warum verfolgte Christen, die ja ihren Glauben nicht so ausleben können, wie wir das heute hier tun können, die nicht in solchen Gebäuden ja Gottesdienste feiern können, wie wir das heute tun können, warum verfolgte Christen dann mehr und freier über ihren Glauben reden, als wir das tun in Europa, die wir eigentlich alle Freiheiten haben, um über unseren Glauben zu erzählen.
Kann ich mal darauf antworten? Ja, ich bin ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen und ich erinnere mich an eine ganz komische Situation. Ich kam in die Berufsschule und die erste Stunde Staatsbürgerkundeunterricht oder so hieß das. Und das war so ein ganz, der Lehrer war so ein richtiger Christenhasser. Und der fragte in der ersten Stunde, wer von euch ist alles getauft? Meldeten sich, ich guckte mich um, oh, fast die Hälfte der Klasse haben sich gemeldet und sind getauft. Und sagte als zweites, und wer von euch ist konfirmiert? Meldete sich wieder, ein Großteil, aber nicht mehr ganz so viele. Und ich war schon richtig glücklich, oh, so viel Fromme in meiner Klasse. Und dann fragte als drittes, und wer von euch geht heute noch in Gottesdienst? Und ich melde mich, drehe mich um, ich war der Einzige. Der Lehrer wusste Bescheid. Und ich hatte aber auch die Position klargestellt. Und ich glaube, das ist das, was bei verfolgten Christen ist. Sie müssen ein Bekenntnis ablegen und sie stehen dazu. Und dann haben sie auch die Chance, dass sie mit Schwierigkeiten leichter umgehen und dass sie viel besser durchs Leben kommen damit. Sie haben eine klare Position vertreten.
Wenn man alles immer so darf und alles immer so locker läuft und auch mit Aufwand läuft, dann vergisst man, glaube ich, schnell, wie kostbar das eigentlich ist. Und ich war vor ein paar Jahren mal in Ankara in der Türkei und habe dort in einer Gemeinde ein paar Gottesdienste erlebt. Das war ein ehemaliges Autohaus und da hatten die vor dem Eingang und rundherum um das Gebäude so dicke Betonklötze hingestellt, so 2 Meter hoch. Und ich habe gefragt, wozu sind die? Und dann haben die gesagt, ja, weil manchmal fahren in christliche Kirchen eben auch LKWs mit Sprengstoff rein, wenn die gerade Gottesdienst feiern. Im Gottesdienst saß ein Mann hinten in der Ecke, der hat ein Funkgerät mit so einer Antenne und immer so am Ohr, während der Prediger vorne predigt. Und dann habe ich zu einem befreundeten Missionar, mit dem ich da war, mal gesagt, soll ich mal hingehen und ihn ansprechen? Da hat er zu mir gesagt, wenn du die Nacht heute woanders verbringen willst, dann mach das. Und da habe ich so erlebt, das ist was ganz Kostbares, wenn man seinen Glauben so frei leben kann. Und wir in unserer Kultur, wir wissen das vielleicht nicht mehr so ganz zu schätzen, was das heißt, wenn man das mal nicht mehr kann. Wir haben das alles so selbstverständlich. Wir sitzen hier so selbstverständlich, fühlen uns wohl, haben gute Musik, haben gute Gemeinschaft. Es gibt hier keine Repressalien im Grunde genommen. Und manchmal weiß man erst, wie kostbar etwas ist, wenn man es nicht mehr hat. Ja.
Dazu passt vielleicht auch die nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Fängt an mit einem Spruch. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Wenn mich keiner fragt, Glück gehabt, dann brauche ich auch nichts zu erzählen.
Also ich glaube, dass heute wir ziemlich alles leben können. Also unsere Gesellschaft ist so tolerant, dass alles möglich ist. Und von daher wir auch nicht unbedingt mehr gefragt werden, warum wir dies oder jenes leben. Ich glaube, dass das nicht mehr so ist, dass wir nach unserer Hoffnung gefragt werden durch verbale Geschichten, sondern nur, wenn wir Ausdruck geben unserer Hoffnung, wie wir von Dingen reden. Das macht was mit anderen Menschen. Aber ich glaube nicht, dass Menschen oft rückfragen, weil das, was ich lebe, könnte ja auch ein anderer gelebt haben oder leben. Ich glaube nicht, dass wir heute so in einer Gesellschaft sind, wo das auffällt, was Christen leben. Weil viele Christen leben und können sich das auch hier erlauben, gut bürgerlich zu leben. In anderen Ländern, wenn da Christen wirklich auffallen müssen, weil sie für Menschenrechte eintreten, dann werden die natürlich gefragt und auch verfolgt. Bei uns ist das alles möglich. Von daher werden wir wenig gefragt.
Und trotzdem denke ich auch, dass das Leben wichtig ist. Ich habe ja dieses Motto, lebe so, dass du gefragt wirst. Weil, ich kann euch dazu auch eine kleine Geschichte erzählen, bin mit dem Bus gefahren, hatte kein Ticket und bezahle am Eingang den Busfahrer, gebe ihm 20-Mark-Schein. 2,50 kostete die Fahrt. Und der gibt mir einen 10er und einen 5er-Schein, Euro-Schein und das nötige Kleingeld noch dazu. Und ich setze mich auf meinen Platz. Und dann sehe ich auf einmal, ich habe 2 Zehner und einen 5er. Also ich habe 25 Euro gegeben und habe 25 Euro wieder rausgekriegt. Und dann sitze ich da und überlege, ja, Schwein gehabt, ist sein Pech. Oder was machst du jetzt? Dann bin ich aufgestanden, bin zum Busfahrer und habe ihm den 10-Euro-Schein zurückgegeben. Und sagt, den haben Sie mir zu viel rausgegeben. Da guckt er mich an und sagt, ja, weiß ich. Ich kenne Sie. Ich wollte nur mal gucken, ob Sie das auch leben, was Sie am Sonntag predigen.
Ich lebe gerne so, dass ich gefragt werde. Ich trage gerne verrückte T-Shirts. Und auf einem T-Shirt steht drauf, ich bin eine Sehenswürdigkeit. Und da bin ich mal so durch Jugendliche durchgegangen und man kommt echt mit den Leuten gut ins Gespräch.
Ich will mal die Frage nochmal von einer ganz anderen Seite betrachten. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt hier Christen sind und dann gibt es da nicht Christen und dann gehen wir raus und wir freuen uns darüber, wenn die uns jetzt fragen oder bereiten uns darauf vor. Ihr könnt ja mal selber gucken, wie das in euren Freundschaften ist. Ihr habt einen Freund, der geht auch in der Gemeinde und ihr könnt mal gucken, wie viel unterhaltet ihr euch untereinander über Glaubensfragen. Sagt ihr zum Beispiel, ey, das habe ich in der Bibel gelesen, wie denkst du darüber? Oder betet ihr zusammen, ganz natürlich, ohne dass euer Jugendleiter oder Jugendleiterin euch dazu auffordert? Übt ihr untereinander, dass ihr euch erzählt, was ihr mit Jesus erlebt, welche Erfahrungen ihr macht und ermutigt ihr euch? Also nutzt ihr die Gemeinde und eure Gruppen als natürliches Übungsfeld? Und jetzt muss ich euch sagen, mein Eindruck ist, dass das eher die Ausnahme in Baptistengemeinden, Jugendgruppen ist. Und wenn ich das so empfinde und diese Erfahrung mache, dann frage ich mich, wie soll das gehen, dass ab dem Moment, wo ihr dann mit Nichtchristen zu tun habt, plötzlich gute Antworten auf Fragen habt, wenn die euch fragen, warum bist du Christ, warum lohnt es sich mit Jesus zu leben und was heißt das eigentlich an Jesus glauben?
Ich finde es auch manchmal selber schwer, ich merke das bei mir selbst immer wieder, ich würde gern so leben, dass man mir das anmerkt, dass ich Christ bin, dass ich an Gott glaube, aber manchmal weiß ich einfach nicht, wie ich mich dann in bestimmten Situationen zu verhalten habe oder wie ich mehr so leben kann, dass man mir das einfach anmerkt. Ich glaube, da bin ich noch selber in einem großen Lernprozess.
Da denke ich immer, für mich ist das ganz wichtig, normal zu leben. Ganz normal zu leben. Und das, was in der Bibel steht, die 10 Gebote, wie ich mich zu verhalten habe, was es da so an Empfehlungen gibt, das will ich einfach versuchen, ernst zu leben. Ernst Moment, zu meinen. Moment, ohne verkrampft dabei zu sein.
Aber in dem Moment, wo du anfängst, dich anzustrengen, normal zu leben, bist du voll unnormal. Oder?
Wieder wahr, ja.
Und dann fragen die anderen, boah, ist ja unnormal, wo geht der in die Gemeinde? Ne? Ist das nicht so? Also. Ich finde das voll normal.
Da haben wir Pastoren, ist ja sehr einfach. Also wir werden grundsätzlich gefragt, weil wir den Beruf haben.
Und für unnormal gehalten.
Ja, manchmal vielleicht. Manchmal vielleicht schon, dass man denkt, ja, den erkennt man schon von Weitem als Pastor. Aber die Chance ist natürlich schon bei uns einfacher als bei Otto Normalbürger oder Christ. Aber was ich glaube, ist, dass Christsein immer was mit Wahrhaftigkeit zu tun hat. Und da, wo Menschen der Wahrheit verhaftet sind, da sind sie auffällig. Und dann braucht man, glaube ich, gar nicht mehr tun. Weil das, was dann Wahrhaftigkeit an, als nach draußen geht, ist so spannend für Menschen und so Orientierungspunkte, dass sie das, glaube ich, suchen. Wenn ich nicht, ich muss ja nicht die Wahrheit haben, aber es ist gut, wenn ich ihr verhaftet bleibe. Und das macht Eindruck, da bin ich ganz sicher.
Ich glaube, du sprichst einen guten Punkt an. So. Ja, ich habe meinen eigenen.
Was ist eigentlich?
Und zwar, ihr seid Pastoren, für euch ist es immer noch mal eine andere Situation. Ich meine, es klingt im ersten Moment so einfach, natürlich zu leben und dann wird man schon angesprochen. Aber wenn ich in der Uni sitze, wie lebe ich, also jetzt mal ganz praktisch, so, dass es auffällt, dass ich Christ bin, dass ich trotzdem normal dabei bin? Habt ihr, ich weiß nicht, ihr werdet ja nicht euer ganzes Leben lang Pastor gewesen sein. Wie ging es euch zu Schulzeiten, dass ihr, ja, anderen Leuten gezeigt habt, dass ihr Christen seid, habt ihr sie einfach...
Also jetzt kommt der Ältere, ne? Jetzt bin ich der Ältere, ich darf...
Okay, Ältere. Axel, dann danke. Als der Ältere. Aber also, ich habe das letzte Wort.
Ja. Das, okay, das ist natürlich ganz das finde ich spannend mit der Schule, weil ich war damals schon in meiner Klasse der Pastor. Das war, irgendwie wussten die das wohl. Und meine Aufsätze waren meistens irgendwie sowas predigt mich. Deshalb habe ich eine 5 im Abitur in Deutsch gehabt. Weil ich hatte nach der Lehrerin immer das Thema verfehlt. Weil irgendwie kam ich immer auf diesen Bereich Christsein. Ich hatte da irgendwann auch Narrenfreiheit. Das war für mich natürlich damals ein großer Vorteil, weil ich musste mich nicht mehr verstecken. Nur, ich glaube, dass es heute in studentischen Bereichen gibt es sowas wie SMD oder wie Schüler- oder Studentenmissionen, wo man sagt, wir brauchen eine Gruppe, in der sichtbar wird, wer wir sind. Also, dass man sich Leute sucht, die Ähnliches teilen. Ich glaube, es geht nicht ohne eine Gemeinschaft, in welchen Bereichen auch immer, mit denen man gemeinsam als Christ leben kann. Und wenn das vor Ort ist, was weiß ich, in der Schule oder im Beruf oder an der Uni, ich glaube, dass es gute Möglichkeiten gibt dann.
Also ich glaube, das ist alles super schwer, weil wir reden hier über verschiedene Generationen. Wir sind hier alles ältere Herren für euch. Und ihr guckt sicherlich öfter mal, ob wir überhaupt noch atmen, wenn wir hier vorne sitzen. Und das Problem ist einfach, dass ihr ganz andere Menschen seid und ganz andere Wege finden müsst, als wir hatten. Ne? Wir sind eigentlich durch mit dem Thema. Ich gehe irgendwann in Rente, Leute, wisst ihr? Und ihr zahlt dafür. Nee, mal im Ernst, ist doch so. Ich bin hier heute ganz wach reingekommen. Ich komme hier rein und sehe so diese ganzen jungen Leute, euch viele junge Leute, die ihr so reingekommen seid. Und ich höre eure Musik. Ich versuche die Texte mitzulesen, weil ich die meisten Lieder halt nicht kenne. Ist eben so. Mir gefällt die Musik. Und ich finde auch toll, dass ihr euch hier versammelt. Aber die Kommunikation des Christseins, also so zu missionieren, zu evangelisieren, überhaupt hinzugehen, andere Leute auf Jesus anzusprechen, selber lebendig zu bleiben, da müsst ihr in eurer Generation ganz andere Fragen beantworten als wir damals. Das ist einfach so. Und ihr könnt euch jetzt hier so ein bisschen Geschichte anhören, wie das so mal bei uns war. Ne? Das ist ja auch mal ganz nett, erzähl doch mal und so. Aber im Grunde genommen steht ihr vor einer riesen Herausforderung und die kann man, glaube ich, nur meistern, wenn man immer wieder sagt, Jesus, meine Hände sind leer. Und ich habe auch echt keinen Plan, auch für heute Abend nicht oder für dieses oder jenes nicht. Du musst echt meine Hände füllen. Und selbst wenn ich sowas euch erzähle, ist das ja schon wieder abgegriffen, oder? Ihr müsst neue Wege finden, ihr müsst neue Worte finden, weil ihr müsst neu diesen Zugang zu Gott kriegen. Und der sieht vielleicht auch bei euch, wenn ihr ein paar Jahre älter seid, ganz anders aus als bei uns jetzt hier in unserer Zeit. Als wir angefangen haben, als ich zum Glauben gekommen bin, da war das gerade mit dem Lobpreis ganz neu. Da haben alle Leute Lobpreis gemacht. Ich bin in die Gemeinde gekommen damals, hier wie euer Gitarrero da, so habe ich da auch immer gestanden, fand mich unheimlich cool und ein paar andere auch. Und habe da so Musik gemacht und war ich dann in dieser kleinen Gemeinde und da haben sie gesagt, wir brauchen Gitarristen. Und irgendwann sagte der eine Älteste der Gemeinde, Ralf, ich finde das total gut, dass du hier Gitarre spielst, aber kannst du bitte aufhören, während der Musik so doll mit dem Becken zu kreisen? Na, das macht ich sonst auf der Bühne so. Dann habe ich mir das zu Herzen genommen. Ja, gut, habe ich mich dann angepasst, ne? Aber ihr heute, ihr müsst, da geht es nicht um Beckenkreisen, ja? Da geht es um andere Sachen. Ihr müsst irgendwie euren Zugang finden.
Ich will nochmal da einhaken bei diesem Stichwort normal. Ich glaube, wir müssen uns als Christen entscheiden, ob wir normal oder Christ sein wollen. Weil wenn wir Christen sind, dann glauben wir, dass Jesus in uns lebt. Wir entscheiden uns dafür, unser Leben und unsere Werte an Jesus Christus und das, was ihm wichtig ist, auszurichten. Und es ist doch nicht normal, zu glauben, dass Gott in uns lebt. Und es ist auch nicht normal, sozusagen sich eben nicht nach dem Normalen in der Welt auszurichten. Ihr könnt mal gucken, was für eure Mitschüler normal ist und mal gucken, was für Gott eigentlich normal ist. Und wenn ihr in die Bibel guckt, dann liest ihr da ganz viel von. Und wer das lebt von innen heraus, der wird für Menschen ein Ansprechpartner, weil er einen Kontrast darstellt. Nicht ein, ich bin besser, sondern als jemand, ich habe eine Überzeugung, ich habe eine Leidenschaft. Und die Gespräche, die dann kommen, gerade, ich sag mal, an der Uni studieren oder ich habe das gehabt auf dem Gymnasium früher und jetzt immer noch, gut, jetzt bin ich Pastor, aber das macht mir auch Spaß, weil Leute sind herausgefordert, die wollen wirklich wissen, was ist das. Ich nenne euch ein Beispiel, wenn ihr in einen Fußballverein geht und sonntags sind Spiele und dann ist die Frage, gehst du Sonntag zum Gottesdienst oder gehst du zum Fußballspiel? Ich glaube, wenn du dich für den Gottesdienst entscheidest, nicht weil du musst, sondern weil du glaubst, dass du Jesus begegnest, wenn du in den Gottesdienst gehst, dann werden das eure Leute, mit denen ihr Fußball spielt, merken und die werden euch fragen, warum. Und das habt ihr nicht gemacht, damit sie euch fragen, sondern weil ihr wisst, Jesus freut sich und ihr begegnet Jesus, wenn ihr im Gottesdienst seid.
Ich würde gern dich, Carsten, nochmal fragen zu deinem Slogan. Dein Slogan ist, wer weiß, dass Jesus exklusiv der Weg zum Himmel ist und des anderen verschweigt, ist nicht tolerant, sondern lieblos. Kannst du uns dazu noch ein paar Sätze sagen? Ich finde den Slogan sehr provokant und würde mir wünschen, dass du das noch ein bisschen näher erläuterst.
Also wir haben einen Freund, der glaubte nicht an Gott. Und meine Frau, durch den haben wir so ein bisschen Kontakt gekriegt. Und dann haben wir auch so erzählt von unserem Leben mit Jesus, was das uns bedeutet und was wir damit machen. Und irgendwann kam er an und sagte, Carsten, warum hast du mir das eigentlich nicht früher erzählt? Warum warst du so lange ruhig? Also warum musste ich so lange darauf verzichten? Da dachte ich, so ein Mist, ich war so tolerant, dachte, soll er doch sehen, wie er das nehmen will. Und ich war so lieblos. Also habe ich gesagt, ich erzähle den Leuten, ob sie es hören wollen oder nicht. Hauptsache, sie wissen es und entscheiden können sie selber.
Dann würde ich sagen, dass wir an dieser Stelle die Podiumsdiskussion nicht abbrechen, sondern zu euch weiter fortführen. Ihr habt, wie schon angekündigt, die Zettel und die Stifte auf euren Plätzen liegen. Und wir werden jetzt ein Instrumentalstück hören von unserem Gitarristen. Während der Zeit werden unsere netten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen rumgehen und die Zettel einsammeln, auf die ihr Fragen aufschreibt. Wir werden dann von hier vorne eure Fragen an die Pastoren stellen und ihr habt auch noch die Möglichkeit, mit einem Mikrofon selber Fragen zu stellen.
Wir haben mal ein paar Fragen, sind mal ein paar Fragen durchgegangen. Ein paar sind nicht, scheinen nicht ganz so ernst gemeint zu sein. Ich habe aber eine sehr schöne Frage gefunden, mit der ich starten möchte. Und zwar lautet die Frage, ist Gott traurig oder böse, wenn wir manchmal die Gelegenheit nicht nutzen, von ihm zu reden? Ich stelle das einfach mal so in die Runde und wer möchte, darf anfangen.
Ich könnte mir vorstellen, Gott ist genauso traurig wie ich selber. Wenn ich eine tolle Gelegenheit nicht nutze, dann bin ich ja auch sauer über mich selber. Und könnte mir vorstellen, Gott ist auch traurig, dass ich die Chance nicht gesehen habe oder mich nicht getraut habe, Chance zu nutzen.
Ich glaube, dass Gott aber nicht böse ist. Das ist traurig. Und ich denke manchmal, wenn Jesus hat das, glaube ich, mal gesagt, dass er sich aus Steinen Zeugen bauen könnte oder schaffen könnte. Das ist meine große Hoffnung, wenn ich selbst über mich traurig bin, dass Gott noch andere Wege findet, Menschen zu erreichen, die ich vielleicht selbst verbaut habe. Ich traue Gott immer noch ein bisschen mehr zu, als mir immer direkt vor Augen ist. Das entlastet mich dann, wenn ich sage, oh, hätte ich doch wahrnehmen müssen, die Möglichkeit.
Ich habe eine schöne Geschichte, darf ich die erzählen? Vor einem Monat habe ich das erlebt, habe ich eine Freizeit gemacht mit Erwachsenen und dann hat am ersten Abend eine Frau gesagt, dass sie einen ganzen Koffer voll Lasten mitgebracht hat. Und sie hofft von dieser Woche, die wir zusammen sind, dass sie diesen Koffer auspacken kann. Und am letzten Abend, ich habe mir dann die ganze Woche vorgenommen, mit der Frau möchte ich gerne mal ins Gespräch kommen. Kam ich aber nicht. War immer irgendwie, es war richtig doof. Und am letzten Abend saßen wir zusammen und dann sollten die alle so erzählen, wie sie die Woche erlebt haben. Und dann kommt die Frau dran und dann sagt die, ich muss euch ehrlich sagen, mein Koffer ist noch nicht ganz leer. aber ich habe ganz viel Entlastung erfahren. Und es waren Leute hier, mit denen ich reden konnte und die mir geholfen haben, dass ich mit einem fast leeren Koffer nach Hause fahre. Da habe ich gedacht, oh Gott, du bist super. Ich habe mir das so vorgenommen und habe das nicht getraut, kann ich auch nicht sagen, aber es habe einfach mal verschoben. Und dann habe ich gemerkt, dass Gott auf seine Art und Weise ganz anders arbeitet. Und das war echt toll. Gott hat die Chance für diese Frau, Gott hat dieser Frau eine Chance gegeben. Ne?
Ich habe hier eine Frage, die ich ganz interessant finde. Liebt Gott die Menschen, die nicht glauben, weniger?
Da kann man ganz klar sagen, nein. Ich glaube, Gott liebt alle Menschen gleich. Aber wenn wir ins Neue Testament gucken, dann erfahren wir, dass jeder Mensch Gott braucht und dass Rettung darin besteht, dass wir Beziehung zu Gott haben können, dass diese Liebe, die Gott zu uns Menschen hat, bei uns ankommt. Und jetzt stellt euch mal vor, Gott liebt alle Menschen gleich und dann gibt es einige Menschen, die Jesus kennen und die das Privileg haben, diese Liebe zu erfahren und andere nicht. Das ist doch ungerecht. Und welche Chance haben Menschen, Christen zu werden, außer dass Christen, die das schon erleben, einfach darüber mit ihnen reden? Also gerade wer sagt, Gott liebt auch Nicht-Christen genauso wie Christen, der hat einen inneren Drang dazu, mit anderen Menschen, die nicht an Jesus glauben, über Jesus zu reden.
Eine andere Frage, die ich auch ganz interessant finde, die vielleicht ein bisschen schwer zu beantworten ist, weiß ich nicht, ich stelle sie mal. Wie kann ich jemanden von Jesus erzählen, der deutlich sagt, dass er mit dem Christentum nichts zu tun haben will?
Musst du gar nicht sagen.
Durch Taten?
Nein, wenn einer keine rote Beete mag, dann musst du ihm auch keine geben. Und wenn einer sagt, ich will Jesus nicht, dann würde ich sagen, gut, du musst das nicht.
Aber es kann auch ganz spannend sein. Also ich habe so eine Diskussion schon geführt.
Das ist Andreas, aber...
Ich will dann verstehen, warum der nicht an Jesus glauben will. Was er hat, hat er eine schlechte Erfahrung mit Christen gemacht? Kommt er vielleicht aus einem christlichen Hintergrund? Ist das, weil ihn einfach so christliche Inhalte wie Auferstehung und so einfach so eine Hürde sind, dass er daran nicht glauben kann? Und da will ich ihn erstmal einfach verstehen. Und meistens ist es so, wenn ich so dabei bin, dass er mir erzählt, woran er glaubt und warum, ergibt sich ganz natürlich ein Gespräch, hey, wie löst du denn diese Fragen, die ich habe? Und das ist ganz spannend. Das heißt noch nicht, dass er Christ wird, aber es ist meistens lustig. Macht Spaß für beide Seiten.
Ich habe in meiner Verwandtschaft Leute, die nicht glauben wollen und die uns das auch und mir das immer wieder ganz deutlich zeigen. Und das tut mir schon weh, weil ich ja gerne sie gewinnen möchte für den Glauben. Ne? Und das ist für mich eine ganz schwierige Geschichte, das auszuhalten, ihnen das deutlich zu machen, wie wichtig mir der Glaube an Jesus ist. Das kann ich machen. Aber ich kann Ihnen kein Gespräch aufzwingen. Aber ich kann Ihnen immer wieder zeigen, wie wichtig mir das ist.
Also meine Frau kann mich nicht zu meinem Glück zwingen mit der roten Beete. Und ich kann niemand zu seinem Glück zwingen, an Jesus zu glauben. Ralf, bitte.
Ich war gerade sehr christlich. Habt ihr das gemerkt? Ich habe sie ausreden lassen.
Wir wollten das testen.
Aber jetzt möchte ich doch was sagen. Und zwar durch Taten. Also ich möchte das nochmal bekräftigen. Es kommt, das ist ja immer so eine Sache, ich meine, wie geht man zu einem hin und sagt, fragt, darf ich dir von Jesus erzählen? Dann sagt er, du, da waren heute schon drei da und ich will jetzt auch irgendwie woanders hin. Aber durch Taten, ganz klar durch Taten und zwar durch kleine Taten. Ich habe so eine Story auch in meinem Leben, als ich mich bekehrt habe. Ich bin eigentlich aufs Christsein so richtig aufmerksam geworden. Ich bin so ganz früher so ganz normal getauft in der Landeskirche, so, also ja gar keine richtige Taufe. Und dann so konfirmiert da und so. Und dann war das für mich auch abgehakt. Und später hat mich ein Freund mit in so eine kleine freie Gemeinde geschleift. Ne?
Geschliffen?
Nee, oder? Gezogen. Und dann müsst ihr euch mal reinziehen, dann komme ich dahin, völlig fremd, ne? Andere Welt, ich sehe alte Menschen, junge Menschen und irgendwann schlägt es so in mich und ich erkenne und denke, die glauben das ja wirklich. Das ist hier nicht nur so ein Spaß, die meinen das ernst, die sind erwachsen, die meinen das ernst. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, boah, da gibt es noch was anderes. Und dann dieser Freund, das war ein ziemlich, ziemlich schräger Vogel. Ich habe ihn von Herzen lieb, aber es ist echt ein schräger Vogel. Der hat vorher eine ganz viele Sachen gemacht, wo man ganz woanders für hinkommt als in die Gemeinde. Und ich will da ganz viel erzählen. Aber der war radikal. Der hat sich radikal zu Jesus bekehrt. Und dann hat der hat nur eine Sache gemacht. Und damit war der mir so ein Zeugnis wie kein anderer Mensch. der hat radikal, das müsst ihr mal versuchen, der hat das radikal durchgezogen, der hat immer die Wahrheit gesagt. Wenn ich hingegangen und gefragt habe, Andy, wie sehe ich heute aus? Ich habe immer die Wahrheit von ihm gekriegt. Oder auch wenn es ihm zum Nachteil war, ja, wenn es ihm zum Nachteil war, er hat immer die Wahrheit gesagt, selbst wenn er dabei irgendwie einen Schaden durch hatte, er hat jedem die Wahrheit gesagt. Und ich habe das erlebt, dass er dauernd die Wahrheit gesagt hat, auch wenn es für ihn selbst zu schade war. Er war überhaupt nicht bereit, da Kompromisse zu machen. Und das war stark. Und das kann man ja mal versuchen, mal so eine Woche lang oder einen Tag lang zu sagen, ich sage heute immer die Wahrheit, egal was kommt. Das war mir ein Zeugnis. Das sind Taten.
Ich glaube, es gibt jetzt hier noch ganz, ganz viele Fragen und auch ich persönlich habe noch einige Fragen, aber die Zeit ist doch ein bisschen fortgeschritten. Deswegen gehen wir jetzt über in die kleinen Gruppen.